Alpenrauschen, der Podcast von Cipro Österreich. Für ein nachhaltiges Leben in den Alpen. Die Energiewende wartet auf den Durchbruch, obwohl von Klimaforschern schon lange gefordert. Mit der vom Russland-Ukraine-Krieg ausgelösten Energiekrise bekommt die Debatte um die Energiewende eine neue Dynamik. Doch es gibt auch Widerstand in der Bevölkerung, denn auch der Ausbau der erneuerbaren Energie bedeutet teils schwerwiegende Eingriffe in die Natur. Zu Zeiten multipler Krisen wie der Klima- und Biodiversitätskrise ein schwieriger Balanceakt. Dies zeigt sich etwa beim geplanten Pumpspeicherkraftwerk Choralm in der Weststeiermark. Bernhard Reiner, gebürtiger Weststeirer, hat sich im Jahr der Pandemie 2020 dazu entschlossen, über die Region und über das Pumpspeicherkraftwerk eine Dokumentation zu drehen. Mit der kritischen Beleuchtung des Vorhabens wird das Format Film zum Protest gegen das Kraftwerk am westlichen Rand der Alpen und gibt den Betroffenen eine Stimme. Ich darf dich heute begrüßen, Bernhard. Schön, dass du bei uns bist.
Grüß dich, freut mich. Servus, hallo.
Starten wir mit einer eher allgemeineren Frage, hätte ich gesagt. Siehst du deinen Film über die Choralm, der den Titel Das vergessene Paradies der Alpen, der Choralm in Zeiten der Energiewende trägt, als eine Art Protest?
Ja, ich würde schon sagen, dass es ein bisschen ein Protest ist. Also Protest in dem Sinn, wo ich mir denke, dass momentan so gewisse Sachen passieren, wo man die Leute informieren muss drüber, was da auf unserer schönen Alm eigentlich passiert. Und da habe ich mir eben zur Aufgabe gemacht, dass man das Medium Film wählt, weil ich arbeite auch in der Filmbranche und speziell der Dokumentarfilm eignet sich für das Thema, glaube ich, ganz gut, um da ein bisschen Aufmerksamkeit zu schaffen, um die Bevölkerung zu informieren und schauen, dass man eben die Bevölkerung informiert, dass da halt ein bisschen ein breiteres Wissen quasi transportiert wird über das Projekt da oben.
Das heißt, auch Information und Aufklärung als Teil des Dokumentarfilms in dem Fall.
Genau richtig. Aufklärung auf jeden Fall und um natürlich auch die Choralm ein bisschen den Leuten näher zu bringen, weil viele wissen ja gar nicht, beziehungsweise viele Leute so in der Südweststeiermark, denke ich mal, die sind jetzt nicht standardmäßig auf der Choralm oben, also die gehen gar nicht drauf, die wohnen zwar dort, aber haben so mit der Choralm eigentlich nichts am Hut, die kennen die Choralm nur als Fotomaterial oder Fotos oder von Fotos her. Und da habe ich gedacht, die Choralm mal in Bildern zu zeigen, ist ganz nett im Kontext.
Im Rahmen meiner Vorbereitung bin ich wieder mal über die Deklaration Bevölkerung und Kultur der Alpenkonvention gestoßen und da drin haben sich die Vertragsparteien, also die Alpenstaaten, dazu verpflichtet, das Kunstschaffen quasi in all seinen Ausdrucksformen und der künstlerischen Auseinandersetzung mit alpenbezogenen Themen zu unterstützen. Ist jetzt für dich ein Dokumentarfilm auch eine künstlerische Auseinandersetzung, in deinem Fall eben mit einem alpenbezogenen Thema, also quasi dem Wasserkraftwerksausbau im Alpenraum, oder hat das eher eine stärkere journalistische Komponente eigentlich?
Ich würde sagen, sowohl als auch. Also es kommt halt immer natürlich sehr stark auf das Thema drauf an. Und dadurch, dass das Thema gewisse Inhalte beziehungsweise sehr schwierige Sachverhalte an sich hat, ist es natürlich auch wichtig, dass man das eine gute Recherche betreibt und das Thema über die sogenannten Talking Heads und Interviewpartner auf der einen Seite einmal gut transportieren kann, darzustellen kann, um was es da überhaupt geht. Und auf der anderen Seite kann man natürlich dann halt auch spielen mit der ganzen Geschichte, eben wie man gewisse Dinge halt dann auch transportiert. Nicht?
Was mir auf jeden Fall sehr gut gefallen hat bei dem Film ist, dass man sieht, dass die Personen, mit denen du gesprochen hast, ja auch eine persönliche Betroffenheit irgendwie zeigen und die da wirklich einen nahen Bezug, ein persönliches Verhältnis zur Region einfach hat. Nur kurze andere Frage. Denkst du, dass es insgesamt mehr Kunst geben sollte, vielleicht in Österreich, in der Alpenregion, die sich mit alpenbezogenen Themen auch kritisch auseinandersetzt?
Ja, also ich glaube definitiv, dass Kunst sicher eine Geschichte ist, wo man das gut transportieren kann und damit man sie gut auseinandersetzen kann. Es hat ja immer natürlich ein bisschen was mit Selbsterforschung auch zu tun. Und da kann man die Leute natürlich, glaube ich, immer gut damit ins Boot holen, um das Ganze nahezubringen. Ja, genau. Also Kunst definitiv im Alpenraum sowieso immer mehr und mehr, bin ich froh dafür.
Kommen wir kurz über zu deiner Person zu sprechen, damit die Zuhörer auch einschätzen können, wem hören sie dazu, mit wem spreche ich da. Du kommst, wie gesagt, aus der Weststeiermark, aus Deutschlandsberg und hast dementsprechend da einen nahen Bezug zu Choralm. Erzähl mal aus deiner persönlichen Sichtweise, was bedeutet für dich die Coralm? Was ist die Coralm für dich?
Die Coralm bedeutet für mich in erster Linie generell oben zu sein, wandern zu gehen. Also man hat es ja vor der Haustür. Ich bin ja selber zum Teil auf der Freiländeralm aufgewachsen und bei der Oma, die war früher Sennerin. Das ist ein anderer Part von der Coralm auf der gegenüberliegenden Seite. Und da hat sie damals zu der Zeit, wie ich noch ein kleiner Bub war, ein sehr starker Naturbezug halt entwickelt. Und ich muss sagen, ich bin im Jahr ein paar Mal oben. Also ich brauche das einfach, mich zum Erholen, oben zu sein, in die Weite zu schauen, die Kühe anzuschauen beim Grasen, das Wasser fließen zu sehen, wie es runterrinnt vom Berg, wenn einmal weniger, wenn einmal mehr ist. Die Jahreszeiten sind ein ganz spezielles Thema. Das kann man auf der Alm sehr, sehr gut erleben. Und einfach abzuschalten. Und man braucht es einfach. Die Coralm ist eigentlich ein sehr sanftes Gebirge und eignet sich natürlich sehr gemütlich, da oben zu wandern. Also es sind jetzt keine schroffen Berge, sondern da kann man einfach ganz einfach aufgehen und oben spazieren, sage ich einmal. Es sind jetzt keine steilen Anstiege. Und das ist eigentlich da oben, je nach Jahreszeit, zu welcher Zeit man das, dass man sich bewegt da oben, ist einmal mehr los, einmal weniger los. Und ich habe es eigentlich recht gern, wenn ein bisschen weniger los ist. Da kann man sich einfach gut entspannen und erholen. Ja, und es gibt natürlich auch einige Winkel, die habe ich zuvor gar nicht gekannt. Die hat mir da die Babsi Kinzer da gezeigt, die auch im Film vorkommt. Ja, es ist einfach ein Wahnsinn, was da um für Plätze gibt, die selber eigentlich da als Einheimischer gar nicht gekannt hat. Also das ist schon recht spannend da oben.
Ich kenne das von mir selber. Man hat dann seine Wege, die man gern geht und verabsäumt dann das eine oder andere interessante Winkel, definitiv. Du hast es schon angesprochen, du bist in der Filmbranche tätig, in der Filmproduktion. Wie bist du dort überhaupt gelandet?
Ich war vor 2010 noch in der Schweiz. Ich habe vorher mit Filmen eigentlich so gar nichts am Hut gehabt. Ich bin 2018 in die Schweiz gegangen nach der Handelsschule, habe da damals noch in der Schweiz in der Gastronomie gearbeitet, in einem Saisonbetrieb. Bin dort dann vom Saisonbetrieb in die Snowboard-Branche eingestiegen. 2010 war es, bin ich dann nach Wien gegangen und dann habe ich in einem Trendsport-Sektor gearbeitet und bin mit einem Kollegen zusammengezogen, der hat schon in der Kreativwirtschaft gearbeitet und der ist Fotograf und somit bin ich da ein bisschen in das Milieu reingekommen, in die Kreativwirtschaft und habe mir gedacht, ja, warum eigentlich nicht was mit Film machen? Ich habe früher haben wir Skateboard-Videos gefilmt und so und da haben wir ein bisschen Berührungen gehabt zum Film. Und da habe ich mir gedacht, dass ich das einfach einmal ausprobieren, bin dann quasi als Volunteur eingestiegen. Also eine Firma hat mir einfach die Chance gegeben, vorbeizukommen. Und so habe ich damit angefangen, on the job zu lernen, genau.
Und du hast ja mittlerweile mehr als einen Dokumentarfilm gedreht, was ich herausgefunden habe, die sich auch mit Fragen des Umweltschutzes in irgendeiner Art und Weise beschäftigt. Kannst du da vielleicht ein bisschen was darüber erzählen?
Ja, selbstverständlich. Und zwar der allererste Langfilm, den ich drüber gemacht habe, also der Dokumentarfilm, den ich gemacht habe, war über den Bodenverbrauch in der Weststeiermark. Der hat lebenswertes Lassnitztal geheißen. Und da haben sie auch Interessensgemeinschaften und Bürgerinitiativen gebildet, weil es auf einmal geheißen hat, wir brauchen die Begleitstraße zur geplanten Coralmbahn. Also die ÖBB hat damals das verabsäumt, eine Begleitstraße zu planen. Und dann sind sie im Nachhinein draufgekommen, zwar nicht die ÖBB, sondern private Grundbesitzer dort, dass man dort ein neues Straßennetz eben braucht. Und durch die Bürgerinitiative dort bin ich dann angesprochen worden, ob man da nicht was machen kann drüber. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann mache ich jetzt als erstes Projekt gleich einen Dokumentarfilm. Und genau, und das hat sich halt dann ziemlich gut entwickelt. Man hat halt dann auch in weiterer Folge dann eben Leute interviewt, beziehungsweise auch einen älteren Herrn, der mir halt ein bisschen nahegelegt hat, wie die Weststeiermark früher ausgeschaut hat, wie sie das generell entwickelt hat. Und ja, und der Film ist eigentlich dort in der Region ganz gut angekommen. Da haben wir dann 12 Vorstellungen gehabt. Das war so quasi der erste Dokumentarfilm zum Thema Bodenverbrauch, Bodenversiegelung.
Brandaktuelles Thema nach wie vor, kann ich aus Erfahrung sprechen. Kommen wir zum Film zum Sprechen. Das vergessene Paradies der Alpen, die Coralm in Zeiten der Energiewende. Die Energiewende hat ja jetzt an Brisanz und Aktualität massiv dazugewonnen mit dem Russland-Ukraine-Krieg im Prinzip. Es gehen aber damit einige Nutzungskonflikte auf jeden Fall einher. Du widmest deinen Film primär mal und zu Beginn des Filmes schon den Personen, die dort wohnen im Prinzip, die dort beheimatet sind, die von und mit der Choralm quasi leben. Wie ist die Idee überhaupt entstanden, einen Dokumentarfilm über die Choralm und über das Kraftwerk quasi zu drehen?
Im Prinzip hat es angefangen eben nach meinem ersten Film Lebenswertes Last Night Star. Da habe ich eben den Kameramann dann kennengelernt, der für den Film da die Kamera gemacht hat eben. Der hat dann gemeint, ja, da oben gibt es die Thematik mit dem Pumpspeicherkraftwerk, ob wir das nicht zusammen machen können, beziehungsweise ob ich da nicht die Regie führen könnte. Und der macht die Kamera. Dann habe ich mir mal ein bisschen mal Zeit nehmen müssen. Und dann habe ich mir eigentlich gedacht, ja, nein, warum eigentlich nicht? Ich komme aus der Gegend und war so der Ansatz, dass man das aufzeigt, was da halt da oben passiert. Und somit sind wir halt dann losgestartet mit der Kamera, sind aufgefahren und haben mal die ersten Bilder gemacht. Ich meine, ich muss ja ganz ehrlich dazu sagen, ich bin in der Thematik auch sehr naiv eingestiegen. Also das hat ja, im Prinzip ist das ja eine Riesenthematik mit dem Energiethema oder generell Speicherkraftwerke, Wasserkraftwerke, Pumpspeicherkraftwerke in Österreich. Österreich ist ja ein Wasserkraftland und somit habe ich mir dann auch gedacht, wie kann das da oben auf der Choralm funktionieren? Da dahinter ist ja eigentlich kein Gletscher. Also es gibt keinen Gletscher da dahinter, besteht ja eigentlich nur aus kleinen Wasserquellen von oben herab, die da dann runterrinnen und immer größer werden und der eine Bach speist dann den anderen Bach und mündet dann wieder in einen anderen Bach. Und somit haben wir gedacht, ja, da müssen wir was machen, das müssen wir aufzeigen und ganz einfach thematisieren. Genau, und dann sind wir dann zu Frau Babsi Kinzer gekommen, das ist da die Hüttenwirtin oben auf der Sucheralm, die das Gebiet natürlich kennt, die da eigentlich mittendrin ist, weil im Gegenhang von der Sucheralm wird der Unterspeicher quasi reingebaut. Das ist so ungefähr auf 1000 Meter Seehöhe und der Oberspeicher ist auf 1700 Meter Seehöhe. Und dann nach weiteren Recherchen bin ich dann draufgekommen, boah, da müssen wir sich einmal anschauen, in welche Richtung man die Thematik eigentlich treibt oder wie man da die Meinungen einholt oder beziehungsweise welche Persönlichkeit man da einfach ins Boot holt, nicht? Weil man braucht ja, um das ein bisschen objektiv zu gestalten, verschiedene Expertenmeinungen dazu. Wir haben da von der Zentralanstalt für Meteorologie einen Hydrologen quasi auch interviewt. Dann einen Energieexperten haben wir interviewt, damit man da ein bisschen eine Breite hat in dem Thema, weil das ist eigentlich ganz wichtig, dass man das so objektiv unter Anführungsstrich wie möglich transportiert, um die Leute da bestmöglichst halt aufzuklären, was da oben passiert.
Im Prinzip bist du recht unbedacht sogar in die Sache vielleicht hineingegangen, wenn man das so sagen kann.
Ja, voll. Ich bin da eigentlich in die Thematik so reingerutscht, sage ich einmal, ganz naiv. Und ich muss schon sagen, die Thematik hat mich dann schon sehr erschlagen, muss ich sagen. Also wenn man dann draufkommt und sich ein bisschen beschäftigt mit der Energie, wo kommt die Energie eigentlich her, wo fließt sie eigentlich wieder hin, wissen das die Leute, wissen sie es nicht, wie transparent ist das überhaupt, ein Pumpspeicherkraftwerk generell, für was sind eigentlich Pumpspeicherkraftwerke, einfach um den Strom auszugleichen, der jetzt von den volatilen Energieträgern quasi dann eingespeist wird, und wenn er nicht gebraucht wird, muss er abgefedert werden, nicht? Und das übernehmen halt die Pumpspeicherkraftwerke. Es ist einfach, also wasserkrafttechnisch und energietechnisch einfach ein riesengroßes Feld und da muss man sich halt einmal versuchen einzulesen. Es ist viel Fachwörter und es ist, wie soll ich sagen, war ganz schwierig, das Ganze ins Rollen zu bringen, sage ich jetzt einmal.
Angesichts des Ausmaßes des Vorhabens, denke ich mal, ist auch sicher bestimmt relativ schwierig am Anfang die tatsächlichen Dimensionen sich bewusst zu werden, einerseits. Andererseits, wie so ein Pumpspeicherkraftwerk überhaupt funktioniert. Du hast das ja schon angesprochen, dass es im Prinzip ja auch für den Ausgleich des Stromnetzes vorhanden ist oder vorhanden sein sollte. Ich schlage jetzt nochmal kurz die Brücke auch zum Energieprotokoll der Alpenkonvention. Da steht ja im Artikel 7 drin, der bezieht sich explizit auf die Wasserkraft. Und zwar nach dieser Bestimmung sollen Wasserkraftanlagen die ökologische Funktionsfähigkeit der Fließgewässer und die Unversehrtheit der Landschaft durch geeignete Maßnahmen sichern. Jetzt, wenn man sich den Film anschaut, sieht man, dass es da jetzt aus der ansässigen Bevölkerung heraus definitiv sehr starke Bedenken hat, dass das auch tatsächlich so gesichert ist, wie im Artikel 7 des Protokolls verlangt. Im Rahmen der Dreharbeiten, du hast es schon erwähnt, hast du mit zahlreichen unterschiedlichen Personen, auch mit Expertinnen gesprochen. Was waren für dich so die eindrücklichsten Fakten und die für dich persönlich auch besonderen Erlebnisse und Erinnerungen, wenn du jetzt zurückdenkst?
Da muss ich mal kurz überlegen, die eindrücklichsten Fakten. In erster Linie ist es einmal so, kann man jetzt nicht direkt als Fakt bezeichnen, aber es besteht jetzt einmal in erster Linie eine ganz große Sorge ums Trinkwasser halt da oben. Nicht? Dadurch stellt sich halt die Frage, wie die großen Speicherseen da halt gespeist werden. Nicht? Also es dauert ein Speichersee, bis der mal voll ist, das dauert auch 2 Jahre. Dann sind wir draufgekommen, beziehungsweise hat die Umweltanwältin erzählt, ist es so natürlich, dass du die ganzen Quellen, die da oben sind, das ist ja ein ganz sensibles Geflecht. Die sind ja alle ineinander unterm Berg irgendwie verflochten oder wieder nicht verflochten oder kommen wieder mal 1-2 Kilometer weiter drüben raus und dann wieder auf der anderen Seite raus. Und da ist es so, dass da oben gesprengt wird dann. Und eine Quelle kann man eigentlich nicht wieder zurückbauen oder so, die ist ja dann kaputt. Weil die Natur sucht sie einfach da, beziehungsweise das Wasser sucht sie einfach da den Weg, was rausrinnt. Und das ist dann im Endeffekt halt komplett zerstört. Also das ist einfach nicht wieder reparierbar. Und das ist so das Eindrücklichste, was jetzt zu mir in Erinnerung eigentlich blieben ist jetzt so von der, das Wasser ist einfach ein Bestandteil da oben, der einfach für die ganze Region extrem wichtig ist. Die Alpen liegen ja auf einer Wetterscheide, nicht? Es ist tendenziell so durch den Klimawandel, dass im Norden oben wahrscheinlich mehr regnen wird und im Süden dann halt weniger regnen wird. Und dann ist halt die Frage, wie sie halt die Quellen dort speisen werden, nicht? Oder ob genügend Wasser da ist, um die Quellschüttungen zu speisen, nicht? Und jetzt ist es halt so, dass es natürlich momentan, also dass es Winter gibt, wo einfach mehr schneit. Dann passt es mit den Quellschüttungen, dann füllt sich das natürlich sehr gut auf, aber es gibt ja dann Winter, wo weniger Niederschlag ist oder generell übers Jahr verteilt weniger Niederschlag stattfindet, je nach Jahreszeit. Und dann gibt es halt massive Probleme in den Quellschüttungen eben und deshalb halt sind so die größten Bedenken und Fakten, sage ich einmal, die da die Bevölkerung da ein bisschen in Aufruhr bringen halt und ziemlich besorgniserregend halt ist.
Und wie zusammenhängend und wie groß derartige Ökosysteme auch sind, finde ich, wird auch eindrücklich dargestellt, weil ja im Film darauf eingegangen wird, was diese Wasserentnahmen quasi zur Befüllung des Speicherbeckens selbst, ja, welche Wirkung es hat auf die Schwarze Sulm, was ja ein Europaschutzgebiet, ein Natura 2000-Gebiet ist. Und was das bedeuten würde, gleichzeitig auch vom Land Steiermark ja auch als Naturdenkmal ausgewiesen. Kannst du da vielleicht ein bisschen was darüber erzählen?
Ja, das Naturdenkmal, ich habe nicht einmal gewusst, dass da eigentlich der Sulm ein Naturdenkmal ist. Und die Frau Böllinger hat erklärt, dass ein Naturdenkmal eigentlich die größte Naturschutzkategorie ist, die es überhaupt gibt. Und das aufzuheben ist eigentlich ganz, ganz schwierig. Ich kann mich noch erinnern, wie wir da unten waren. Das war extrem schwer zugänglich. Wir sind da mit dem ganzen Kameraequipment runter. Und das ist halt so ein Ablauf von Dümpeln. Da sind wieder Felsen drinnen und das schaut extrem schön aus. Das müsste halt für einen positiven Bescheid einfach aufkommen werden. Das haben sie dann, glaube ich, soweit ich das jetzt im Kopf habe, gemacht. Und somit ist da einfach ganz klar drüber gefahren worden, also damit das einfach bewilligt worden ist. Und das Ding ist, bei der Schwarzen Sulm, wenn die halt oben dann einfach den Pumpspeicher mal quasi dann ablassen oder den Speichersee ablassen, dann ist eben der natürliche Flusslauf jetzt nicht mehr dann so gegeben, beziehungsweise wenn Wasser oben entnommen wird, dann ist das natürliche Schutzgut Wasserwelle, glaube ich, heißt das, einfach nicht mehr gegeben und alles, was drumherum und im Fluss ist, stirbt halt dann halt aus, nicht? Das ist halt natürlich für die Sulm und für die darunter liegenden Grundwasserkörper ist das einfach ein ganz, ganz großes Problem.
Ja. Und die Schwarze Sulm ist ja tatsächlich jetzt gerade in der Region oder auch in der Steiermark ja eine einer der allerletzten Flüsse, der über weite Strecken ja unbegradigt ist. Also der hat einen natürlichen Flusslauf, ein natürliches Flussbett und so. Das ist ja dort in der Region schon sehr selten, aber generell in Österreich betrachtet eine Seltenheit, muss man leider sagen. Wenn man sich der Dimensionen des Vorhabens einmal bewusst wird, drängt sich die Frage auf, ob eine Realisierung eines solchen Vorhabens überhaupt unter umwelt- und landschaftsverträglichen Bedingungen möglich ist, so wie es etwa auch der Artikel 6 des Energieprotokolls der Alpenkonvention vorsieht, in Bezug auf die bevorzugte Nutzung erneuerbarer Energieträger auch. Was ist dein persönlicher Eindruck als naturbegeisterter Filmemacher? Wie siehst du diesen kaum aufzulösenden Konflikt zwischen Klimaschutz und Klimaschutz in Form von Ausbau der erneuerbaren Energie und dem Schutz der Biodiversität, was ja quasi zwei der größten Herausforderungen momentan unserer Zeit sind. Was sind da so deine persönlichen Gedanken einfach? Das würde mich interessieren.
Ja, wie gesagt, es ist natürlich ein ganz, ganz schwieriges Thema, aber ich kann jetzt da nur aus meiner Warte beziehungsweise von dem Gebiet umsprechen, was jetzt da mit dem Pumpspeicher auf sich hat. Natürlich braucht man die Energiewende auf jeden Fall. Und das hängt dann natürlich mit dem ganzen Verbrauch wiederum zusammen, nicht? Also es heißt ja immer, das Ganze wird ja als Ökostromspeicher eben verkauft. Und es muss natürlich geprüft werden, ob das in einem öffentlichen Interesse steht. Und die Frage ist, ob man das überhaupt so auflösen kann, dass das im öffentlichen Interesse steht halt, nicht? Und das ist halt natürlich schwierig und natürlich Energiewende auf jeden Fall, aber man kann halt nicht alles aufgrund von der Energiewende die ganze Natur halt verbauen, weil wir sind ja von der Natur abhängig. Wir leben von der Natur. Das ist eine gewisse Lebensgrundlage für uns. Und das kann man jetzt einfach nicht aufgrund von der Energiewende halt einfach alles zubauen. Man muss das halt, glaube ich, genau prüfen, wo man das baut oder wo sowas Sinn macht, nicht? Und das ist halt, glaube ich, eben die große Frage, wo man gewisse Windräder aufstellt, wo man Photovoltaik aufstellen kann. Das ist halt eben die Sache, wo man da halt eben einen gesunden Mittelweg findet. Natürlich Energiewende ja, aber verträglich, und man soll sich überlegen, wo man seine Sachen halt erbaut, beziehungsweise wo sie halt Sinn machen, nicht? Und auf der Quorum ist das halt ganz speziell. In der APG, in der Netzstrategie, glaube ich, ist zwar der Pumpspeicher angeführt, aber es gibt jetzt keine Prüfungen dahingehend, ob das da jetzt wirklich für das Netz erforderlich ist, beziehungsweise ob der Strom dann auch im Endeffekt dann eingespeist wird. Es gibt keine Modellrechnungen, wie sich der Pumpspeicher in 10 Jahren eben verhalten wird halt eben, nicht? Und das ist ein ganz, ganz großes Thema. Man kann das ja auch nicht zurückbauen, zum Beispiel, wenn das jetzt nicht mehr gebraucht wird in 50 Jahren oder wenn jetzt einfach kein Wasser mehr runterrinnt, nicht? Oder kein Wasser zur Verfügung steht, damit man den Pumpspeicher betreiben kann. Und das ist dann einfach so große Unsicherheiten, wo ich mir denke, das zu entscheiden, beziehungsweise das zu verantworten, so eine Entscheidung, also, ich möchte nicht in dem Sessel sitzen, nicht? Also die Verantwortung wird dann halt ja immer gern weitergeschoben. Das Land Steiermark hatte das quasi dann durchgewunken und jetzt ist das Ganze beim Verwaltungsgerichtshof. Und dann wird man dann eh sehen, was rauskommt. Aber da ist eh schon festgestellt worden, dass das mit dem Energieabtransport, ob das überhaupt Sinn macht, wie gesagt, weil es halt keine Modellrechnungen gibt. Und dann gibt es ja große Probleme zum Thema Hohlraumbau. Die haben einfach da oben keine Probebohrungen gemacht und die wissen ja gar nicht, die Sachverständiger, wie sich da der Berg verhält. Da ist der Stein zerplatten Eis unterhalb drinnen. Und das ist ein ziemlich vielschichtiges Gestein mit Lehmschichten unterhalb drinnen. Und da eine Kaverne einzubauen, die so groß ist wie der Kölner Dom, stellt sich halt die Frage. Das ist ein großes Sicherheitsthema halt natürlich auch für die darunterliegende Bevölkerung halt eben, nicht? Dass da gar nicht was passiert. Also Energiewende ja, aber ich würde mal sagen verträglich, und man sollte sich halt Gedanken machen, wo man sowas macht. Und wenn, dann sollte man es sinnvoll machen. Das ist meine Meinung dazu.
Wir kommen langsam zum Ende unseres Gesprächs. Ich habe immer eine kleine Rubrik mit zwei Fragen, die sich in jeder Folge wiederholen. Sofern du noch keine Folge vom Podcast gehört hast, sind das jetzt zwei überraschende Fragen. Ich stelle sie dann kurz nach der Reihe und ich bitte einfach um eine kurze, spontane Antwort. Ja? Was verstehst du unter dem Begriff Alpenrauschen?
Unter dem Begriff verstehe ich einfach das Rauschen vom Bach. Das Rauschen von der Natur an sich, weil wenn man rausgeht, hat man immer ein bisschen so einen Grundton und in den Alpen oben ist das für mich sehr, sehr speziell und das hört sich anders an wie in der Stadt oder im Tal.
Dankeschön. Vielleicht redundant die Frage, weil wir jetzt die ganze Zeit über die Choralm auch gesprochen haben, aber dennoch die Frage, was ist so dein Lieblingsort in den Alpen?
Mein Lieblingsort in den Alpen. Ist das jetzt ortsbezogen gemeint oder generell?
Das liegt ganz bei dir aus meiner Sicht. Ob es einen bestimmten Ort gibt, wo du ganz besonders gern hingehst oder gibt es eine gewisse Art von Landschaft in den Alpen, die du sehr gern hast?
Ja, also da gibt es schon einen sehr speziellen Ort und zwar, es gibt immer so gewisse Cars, nennt man das. Das sind so Ausbuchtungen in der Form von einem großen Tal. Und da rinnt meistens auch ein bisschen Wasser raus. Da ist meistens auch viel, viel ruhiger. Da sind meistens auch Gams zum Beobachten. Und das sind so spezielle Orte, so Ausbuchtungen in den großen Berghügeln drinnen. Da kann man sich immer ganz gut verschanzen und so ein bisschen seine Gedanken baumeln lassen. Und das ist eigentlich so ganz ein schönes Platzl, genau.
Also die Ruhe genießen und die Natur beobachten.
Genau, richtig, genau.
Sehr gut. Du hast jetzt mit deinem Film schon mehrere Screenings gehabt. Kannst du uns vielleicht noch mitteilen, wo, wann oder wie man deinen Film noch sehen kann?
Also am 18.06. gibt es jetzt noch ein Screening in Bad Schwamberg im Rondell. Das ist ein Sonntag um 16 Uhr. Das ist voraussichtlich jetzt einmal die letzte öffentliche Veranstaltung. Und dann sind wir in Graz im Gespräch, dass man da eine Vorstellung halt dann quasi aufstellt. Ja, aber da gibt's noch kein genaues Datum. Und man kann, wenn die Leute jetzt mich anschreiben, dann kann ich den Link dann auch privat weitergeben. Das ist kein Problem. Also jeden, den es interessiert, kann mich gerne anschreiben. Ich stelle das gerne für private Vorführung, für die private Vorführung zur Verfügung, genau.
Okay, super. Dann würde ich empfehlen, ich nehme in die Beschreibung des Podcasts die Kontaktdaten von dir auf, damit sie dich per Mail zumindest kontaktieren können, oder?
Gerne.
Sehr gut. Vielleicht auch noch sehr interessant, wie sind die ersten Screenings gelaufen? Was war da so das Feedback, das du bekommen hast? Wie war das Publikum drauf?
Das Publikum war eigentlich sehr überrascht, muss ich sagen, weil die Choralm einmal so zu erleben mit Bild und Ton war für sehr viele sehr überwältigend, ist mir vorgekommen. Also ich habe hauptsächlich nur positives Feedback bekommen. Ich meine, das liegt natürlich auch ein bisschen in der Natur der Sache, weil es halt in der Region in erster Linie ausgestrahlt wird. Aber die Choralm einmal so zu sehen, das hat sehr viele begeistert, ist mir vorgekommen. Und das Feedback war eigentlich durchwegs positiv. Es waren zum Teil sogar die eine oder andere Person, die da oben ihre Kühe hat, teilweise zu Tränen sogar gerührt. Die hat das überhaupt nicht fassen können, was da oben passiert. Und ja, das hat mich eigentlich sehr überrascht, dass da die Leute, dass ich da so einen großen Zuspruch gekriegt habe eigentlich.
Das heißt, einer deiner Erlebnisse war wohl auch, dass die Leute in der unmittelbaren Region eigentlich sehr schlecht darüber informiert waren oder sind, was da tatsächlich geplant ist, oder?
Ja, genau. Also es war ja eigentlich, wie das Projekt angefangen hat, das ist eigentlich alles hinter verschlossenen Türen passiert. Und erst wird es dann, ich weiß jetzt nicht mehr genau die Jahreszahl, das war auf jeden Fall weit vor 2020, 2015 oder 2014 hat es da so einen Zeit-im-Bild-Bericht gegeben. Und da haben eigentlich die meisten Leute bei uns daheim einmal gecheckt, aha, hoppla, was passiert da oben? Somit haben sie dann halt Bürgerinitiativen und Interessensgemeinschaften halt gebildet, um halt dagegen anzukämpfen, beziehungsweise da mal nachzuforschen, was da halt passiert. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es sehr bedenklich, dass man da einfach hinter geschlossenen Türen so ein Riesenprojekt, was ja eigentlich fürs Allgemeinwohl sein soll, einfach aufzieht. Warum geht man einfach nicht her, redet man mit den Leuten vor Ort? Ich bin der Meinung, dass eine Region resilient sein muss einfach. Es muss einfach das Ganze offen diskutiert werden, ob das jetzt die Bevölkerung möchte, beziehungsweise ob das die Bauern da möchten oder die Leute, die da oben leben oder von der Choralm eben leben. Und da kann man das einfach nicht hinter geschlossenen Türen einfach abwickeln. Also da hätten alle ins Boot gehört zum Reden, beziehungsweise das auszudiskutieren. Und somit hätten wir wahrscheinlich viel Sachen halt vermeiden können, ne? Unstimmigkeiten, Missverständnisse und so weiter. Oder vielleicht wären gewisse Sachen oder hätte es andere Formen geben, da oben was zu machen. Und das ist einfach der ganz, ganz springende Punkt, dass das einfach da gehört einfach eine gewisse Transparenz her. Und sonst entsteht da von vornherein schon ein riesengroßes Misstrauen, wenn auf einmal ein Bericht irgendwo in den Medien ist, dass da so was Riesiges gebaut wird, weil, ich meine, die Ausmaße da oben sind ja Wahnsinn, 1000 Megawatt, wobei mit den 1000 Megawatt wird es wahrscheinlich nicht ausgehen. Das wird dann im Endeffekt im Regelfall natürlich viel, viel weniger sein, mit dem wird halt geworben. Aber nein, ich bin der Meinung, dass man mit den Leuten einfach da transparent umgehen muss. Ehrlichkeit, Offenheit und mit den Leuten dort einfach vor Ort reden drüber.
Und unterm Strich wird man wohl sagen können, ohne den Rückhalt der Bevölkerung wären solche Großprojekte schwierig umsetzbar sein und gleichzeitig solche große Herausforderungen wie die Energiekrise generell, Klima- und Biodiversitätskrise vor allem, wenn da nicht die Gesellschaft, die Bevölkerung mitzieht. Und das ist natürlich eine schwierige Aufgabe, weil da ja auch sehr viele persönliche Interessen mit reinspielen natürlich. Aber ich glaube, den Rückhalt braucht es definitiv. Und für das muss man sich aber mit einbeziehen in Entscheidungen und ihre Bedenken auch anhören. Wir kommen jetzt tatsächlich zum Schluss. Und eine letzte Frage noch als Kenner der Choralm und ich hätte einmal gesagt, der Weststeirischen Alpen bis zu einem gewissen Grad. Wie sollte sich die Choralm bzw. die Weststeirischen Alpen, also der Rand der Alpen eigentlich, der westliche Rand der Alpen, unter Berücksichtigung der Umsetzung der Energiewende aus deiner Sicht weiterentwickeln?
Boah, es ist sehr schwierig zum Sagen. Ich bin kein Experte, also ich kann mir gewisse Dinge da oben jetzt nicht vorstellen, das da jetzt positiv da oben voranzutreiben. Was ich mir schon sehr vorstellen kann, ist, dass man da oben einfach das Ganze auf sanfte Art und Weise vielleicht betreibt, nicht? Und da denke ich halt einfach, dass man halt vielleicht so Themengeschichten machen kann, die Leute einfach raufbringt, Themenpark vielleicht auch macht, wo man halt das sanft bewandern kann, wo über die Energiewende vielleicht referiert wird, wo aufklärt wird. Genau, und die Leute einfach auf die Alm bringt und über die Energiewende auf der Alm diskutiert. So sehe ich die Choralm jetzt im Kontext für Energiewende. Genau, dass man die Leute auf der Alm quasi aufklärt.
Mehr Information, Aufklärung für die Bevölkerung, damit man sie ja mit ins Boot holt, damit man auch weiß, was sind die Pläne, was soll umgesetzt werden, was sind die Auswirkungen. Man muss sich dessen bewusst sein, der Ausbau der erneuerbaren Energien bedeuten halt auch Eingriff in die Natur. Bernhard, vielen, vielen Dank für das sehr spannende Gespräch für mich und hoffentlich auch für die Zuhörerinnen. Wir werden Kontaktdaten von dir bereitstellen, damit sich Interessierte bei dir melden können, die den Film sehen möchten. Ich hoffe, dass wir uns bei Gelegenheit irgendwann einmal nicht nur online sehen, sondern auch in der realen Welt über den Weg laufen. Dadurch, dass wir doch beide Steirer sind, vielleicht passiert es ja dann doch.
Hoffentlich, ja. Das wäre super, wenn das einmal passieren würde.
Genau. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank fürs Gespräch und noch viel, viel Erfolg für die weiteren Screenings, die anstehen.
Danke dir, danke. Sehr nett.
Mehr Informationen zur Alpenkonvention, zum Alpinen Klimabeirat oder zur ZIPRA findet ihr auf den jeweiligen Websites. Die entsprechenden Links dazu gibt es in der Beschreibung. Mit Unterstützung vom Bund und Europäischer Union.